Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Am Mikrofon ist Petra Enzminger. Herzlich willkommen. Wie ist es, Corona zu haben? Ein irgendwie heimtückisches Virus, das doch so viele Symptome mit sich bringt. Und gleich, ob milder oder schwerer Verlauf, über die langfristigen Schädigungen sagt das nicht unbedingt etwas aus. Wie geht es Menschen, die sich mit dem Virus infiziert haben? Wie haben sie die Erkrankung erlebt? Welche Folgen hat sie nach sich gezogen? Das werden wir heute von Betroffenen hören. Leben mit der Pandemie. Das heißt auch, dass wir ja alle irgendwie betroffen sind und wir alle mit dieser Situation umgehen müssen. Auch da gibt es Menschen, die das sehr fordert. Ich hatte Corona-Erfahrungen mit der Pandemie, das Thema der heutigen Lebenszeit, zu der Sie herzlich eingeladen sind. Wie blicken Sie auf diese Zeit? Sind Sie womöglich selbst erkrankt oder haben Sie einen Verwandten, einen Bekannten, um den Sie sich Sorgen machen oder gemacht haben? Wenn Sie uns anrufen möchten, dann wählen Sie die folgende Telefonnummer. 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Bundesweit kostenfrei oder alternativ können Sie uns auch eine E-Mail schreiben, dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Etwa eine Viertelmillion Bundesbürger haben nach den Daten des Robert-Koch-Instituts die Corona-Infektion überstanden. Wie gut oder schlecht sie überstanden haben, großes Fragezeichen. Da gibt es sehr unterschiedliche Berichte. Dr. Monika Vogelgesang hat mit Menschen zu tun, die die Krankheit durchlebt haben. Sie ist die Chefärztin der Medianklinik Münch-Wies und ist jetzt telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Vielleicht zu Beginn, wie und was haben Sie mit Corona-Genesenen, körperlich Genesenen, muss man ja betonen, zu tun?
Corona-Genesene kommen zu uns in die psychosomatische Rehabilitation, üblicherweise, wenn die körperlichen Symptome dann schon überwunden sind. Was aber bleibt bei den Menschen, die wir dann sehen, sind eben depressive Störungen, Gefühle der Niedergeschlagenheit und häufig eben auch Traumafolgestörungen. Also dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben während der Erkrankung mit Atemnot, mit dem Gefühl des Ausgeliefertseins auf der Intensivstation, dass diese Erfahrungen dann weiter in ihnen wirken und dann zu Albträumen führen, zu dem Gefühl, dass man weiterhin Angst hat, dass man denkt, man könnte sich ständig irgendwie neuen Gefahren aussetzen und wieder so schlimm erkranken, wie das war. Also insbesondere eben Angstsymptome, depressive Symptome, auch Schlafstörungen.
Und das klingt so, als hätten viele Ihrer Patientinnen und Patienten durchaus auch Todesangst gehabt während der Erkrankung.
Ja, natürlich. Also dieses Gefühl, dass man keine Luft mehr bekommt, ist ja schon etwas sehr, sehr Intensives und das kann man, glaube ich, leicht nachvollziehen, dass dann auch zu solcher Todesangst führen kann. Es ist aber auch so, dass sie häufig auch Angehörige erkrankt waren im familiären Umfeld und dann zu der eigenen Betroffenheit, zu dem Gefühl des Ausgeliefertseins, dann eben noch die großen Ängste dazukommen, was passiert mit meiner Mutter, meine Schwester ist infiziert oder meine Frau, wie geht's denen? Man ist ja dann auf der Intensivstation auch abgeschnitten von den Kontakten mit den anderen. Und es kommt noch dazu, dass die Hilfe, die man durch das Pflegepersonal und die Ärzte bekommt, ja dadurch für den Betroffenen ein bisschen verhüllt ist sozusagen, dadurch, dass sie diese intensive Schutzkleidung anhaben müssen. Also so ein nettes Lächeln, mal jemanden die Hand irgendwie auf den Arm legen oder so. Der direkte Kontakt mit den Hilfspersonen ist ja auch ein bisschen abgebremst dadurch, dass die sich eben so intensiv schützen müssen. Das heißt, man kommt sich da doch noch mehr verlassen, verloren, alleingelassen vor, auch wenn unser Medizinsystem sehr gut darauf vorbereitet ist und gut mit umgeht. Aber das liegt eben daran, dass die sich auch so vermummen müssen und auch den Kontakt zu den Angehörigen eben stoppen müssen.
Das heißt, genau in einer Notsituation, wo man eigentlich Nähe bräuchte, soziale Kontakte, aber auch vielleicht mal einfach ein Lächeln, da bekommt man genau das nicht.
Genau.
Wir sprechen heute über die Erfahrungen mit der Pandemie, vor allem auch mit Genesenen. Marc Brunner ist uns ebenfalls telefonisch zugeschaltet. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie sind nach einer Corona-Erkrankung offiziell genesen, Ingenieur, leben mit Ihrer Familie in Odelshausen im Landkreis Dachau. Was ging Ihnen durch den Kopf, nachdem klar war, was Sie haben, das ist Corona?
Zum einen war es erstmal eine Genugtuung, bestätigt zu bekommen, dass die Befürchtungen, die wir Tage vor der Diagnose schon hatten, dann entsprechend bestätigt wurden. Zum anderen auch ein Gefühl der Gelassenheit, kann ich nicht sagen, aber dass wir bis dahin soweit alles richtig gemacht haben, was Hygienemaßnahmen hier zu Hause angeht, was das Separieren in einem Einzelzimmer angeht, wie sich meine Frau im Vorfeld schon gekümmert hat. Das waren so die Gedanken, die uns mit der Diagnose eigentlich in den Kopf schossen.
Und man hört es raus, es war ein Weg dorthin, ein gar nicht so einfacher Weg. Wie ist das bei Ihnen abgelaufen von den ersten Symptomen bis zur getesteten Bestätigung?
Also von den ersten Symptomen bis zur Bestätigung war es, glaube ich, eine knappe Woche. Meine Frau und ich, wir haben parallel versucht, beim Gesundheitsamt über die 116, 117 jemanden ans Telefon zu bekommen, der bei uns einen Test durchführt, auch einen Anruf bei meinem Hausarzt, der verlief ins Leere, der mir gesagt hat, er ist hier mit seinem Patienten in Olching beschäftigt und er kann nicht zu uns nach Udelshausen rauskommen. Ich war selber nicht mehr in der Lage, in ein Testzentrum zu fahren. Und wir haben uns hier schon die erste Zeit ziemlich alleingelassen gefühlt, weil ja auch im März noch niemand so richtig wusste, wie geht man damit um. Diese ganzen Pläne, diese Notfallpläne, die in der Zeit entstanden sind in den Ämtern, die sind ja dort erst gewachsen und fanden für uns noch nicht wirklich Anwendung.
Das war ja wirklich noch in einem frühen Stadium der Pandemie. Mitte bis Ende März war die Zeit, wo Sie da auch drum gekämpft haben, bis Sie es dann bestätigt bekommen haben. Eine Zeit, in der wir ja wirklich vor allem aus Italien schreckliche Bilder übermittelt bekommen haben. Eine Zeit, in der wir noch deutlich weniger über das Virus wussten als heute. Beschleicht einen da auch Angst, gerade als Familienvater mit Verantwortung?
Die Angst, die bestand von Anfang an, aber eher um meine Frau, nicht um meine Person. Also ich habe das von Anfang an immer relativ gelassen gesehen. Das Thema war auch immer noch auf der Welle. Bin jung, habe keine Vorerkrankungen, bin sportlich fit. Wenn es mich erwischt, dann habe ich vielleicht einen leichten Schnupfen. Also so war ja am Anfang die Aussage von vielen Ärzten, die es damals auch noch nicht wirklich besser wussten.
Und Sie waren dann tatsächlich auch im Krankenhaus, haben Sauerstoff bekommen. Das heißt, zwischenzeitlich war der Verlauf wie kritisch. Was würden Sie heute sagen?
Mir wurde im Krankenhaus gesagt, ich hätte eigentlich 3 Tage früher kommen sollen. Mir ging es aber im Krankenhaus nach, ich sag mal, 3 bis 4 Tagen Sauerstoffzugabe so gut, dass wir dann am 5. Tag versucht haben, den Sauerstoff wegzulassen. Ich habe mich relativ schnell erholt. Ich hatte eine schwere Lungenentzündung. Das Krankenhaus und auch die Pflegekräfte dort, die haben eigentlich ihr Menschenmögliches getan, um Schlimmeres zu verhindern. Und es war auch, es hat ja funktioniert am Ende.
Wie geht es Ihnen heute?
Ich sage immer in Gesprächen, es ist Jammern auf sehr hohem Niveau, weil ich doch von einem Punkt komme, sehr sportlich fit, kann jetzt trotzdem wieder alles machen, was ich vorher gemacht habe, nur alles sehr langsam und mit viel Geduld. Und die Geduld ist momentan das, was mir so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Ich kann Sport treiben, eine Viertelstunde bis halbe Stunde, dann tun mir die Beine weh, dann bekomme ich keinen Sauerstoff mehr in die Muskeln. Bin relativ schnell erschöpft. Das sind so Sachen. Geschmack und Geruch ist mal da und mal nicht. Also es ist ziemlich kurios, spielt ab und zu Verstecken, habe ich den Eindruck. Aber ich denke, dass es mir in der Situation jetzt aktuell besser geht als vielen anderen Covid-Patienten und gerade denen, die auf Intensiv lagen und auch intensiv behandelt werden mussten.
Monika Vogelgesang, Sie haben an den Median-Kliniken eine spezifische psychosomatische Post-Corona-Rehabilitation eingerichtet. Mitte Mai ist das gestartet. Warum diese Einrichtung? Was würden Sie sagen, warum braucht es die?
Mitte Mai wussten wir noch sehr wenig davon, aber es war uns schon klar, wenn man mal sieht, wie die Zahlen waren aufgrund der SARS-Erkrankungen in Asien, dass schon damit zu rechnen war, dass doch einige Patienten nicht nur körperliche Schäden davontragen würden oder Folgen hätten, sondern eben auch psychisch beeinträchtigt wären. Und da haben wir uns schon frühzeitig Gedanken drüber gemacht, was könnten wir anbieten. Was uns aber auch sehr klar war, wir müssen da ganz flexibel sein und offen bleiben, weil wir noch nicht so ganz genau wussten, um was es gehen wird. Also es hat sich inzwischen herausgestellt, dass zum Beispiel die Tatsache, dass Leute festgemacht werden müssen auf der Intensivstation, weil sie sehr unruhig sind oder sich sonst irgendwelche Schläuche rausziehen würden, dass das etwas ist, was zum Beispiel sehr lange nachwirken kann. Dass also Menschen große Albträume haben, Ängste davor haben, wieder irgendwie festgemacht zu werden, also in ihren Albträumen davon verfolgt werden, dass sie irgendwo festgebunden sind. Auf so etwas sind wir am Anfang nicht gekommen. Also das heißt, man muss da auch offen und flexibel sein und schauen, was bringen die Patienten für Beschwerden mit, damit wir dann darauf reagieren können. Wir sind auch davon ausgegangen, dass es wichtig ist, dass die sich auch untereinander austauschen können, dass wir, wenn es geht, auch Gruppen bilden können von Patientinnen und Patienten, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wobei das nicht immer möglich ist. Also das ist sehr unterschiedlich, ob wir dann genügend Patienten auch haben, um dann so eine Gruppe zu bilden. Also üblicherweise ist es schon im Moment noch so, dass wir das eher in der Einzeltherapie dann bearbeiten und sie in den Gruppen auch eben mit anderen Patienten natürlich zusammen sind, die aus anderen Gründen hier sind.
Von Mitte Mai bis heute, Sie haben es gerade schon angesprochen, haben Sie einiges gelernt. Was haben Sie über das Virus gelernt?
Dass es sehr, sehr vielgesichtig ist. Also wie der Herr gerade eben schon gesagt hat, es gibt ganz große Unterschiede. Und wir haben auch gelernt, dass Corona nicht nur die Leute betrifft, die die Krankheit durchgemacht haben, sondern eben auch die es in der Familie erlebt haben und auch einfach die Menschen in der Allgemeinbevölkerung. Also es gibt Menschen, die haben eine Corona-Phobie, obwohl die haben selbst gar nicht Corona gehabt als Erkrankung, sondern sie haben eben dadurch, dass diese Erkrankung uns jetzt schon monatelang intensiv beschäftigt in der Allgemeinbevölkerung, haben sie eben riesige Ängste entwickelt, dass sie sich infizieren könnten und trauen sich nicht mehr auf die Straße, auch wenn jetzt der Lockdown schon lange nicht mehr gilt. Also sind jetzt übervorsichtig geworden und so stark, dass sie das in ihrem Alltag total einschränkt. Also das sind auch Folgen sozusagen von Corona, die man gar nicht so ganz im Auge hat, wenn man eben ausschließlich an die Menschen denkt, die jetzt direkt von der Infektion betroffen sind. Also das ist jetzt zum Beispiel etwas, was wir auch gelernt haben. Oder dass Leute, die große Ängste davor haben, sich zu infizieren, zu einem ganz übersteigerten Sauberkeitsverhalten gekommen sind, dass sie sich ständig die Hände waschen, also so sich fast blutig die Hände schrubben, dass sie ständig duschen, dass sie sich ganz zurückziehen. Also solche Waschzwänge, die dadurch dann auch jetzt verstärkt werden.
Haben Sie den Eindruck, dass es bestimmte Personengruppen sind, die verstärkt jetzt Hilfe benötigen, also dass möglicherweise Vorerkrankungen auch eine Rolle spielen, Vorbelastungen eine Rolle spielen?
Mit Sicherheit. So, das waren auch die Resultate von Untersuchungen jetzt auch nach vorangegangenen SARS-Erkrankungen in Asien. Menschen, die sowieso psychische Störungen haben, also zum Beispiel immer wiederkehrende depressive Zustände, erleben natürlich jetzt so einen Ausnahmezustand, der ein gesamtes Land jetzt betrifft oder die gesamte Welt, erleben die natürlich besonders intensiv und die sind besonders gefährdet, dass ihre depressiven Störungen jetzt eben wiederkommen oder intensiver werden. Auch Menschen mit Geisteskrankheiten, also ich habe es mitbekommen, dass jetzt diese Maskierung, die in den Geschäften jetzt da ist, dass manche Menschen jetzt mit einer Schizophrenie total verunsichert und die eben auch jetzt gefährdet sind, eben da auch möglicherweise wieder einen neuen Schub zu bekommen. Also auch die sind natürlich mit irgendwo betroffen. Es sind Leute mit Suchterkrankungen betroffen. Wir haben ja normalerweise viel soziale Kontrolle. Man trinkt vielleicht abends, aber morgens muss man dann wieder top in Schuss am Arbeitsplatz sein, gut angezogen, gepflegt. Während der Zeit, in der so viel im Homeoffice passiert, bestehen ja diese ganzen Kontrollen nicht mehr. Man kann lange trinken, man kann morgens länger schlafen, denkt, da mache ich meine Arbeit später. Ob ich jetzt im Jogginganzug und unrasiert und ohne die Zähne geputzt da sitze oder im feinen Anzug, das ist jetzt unerheblich. Also da fehlt soziale Kontrolle, es kommt dazu Einsamkeit, Angst im Hintergrund, sodass eben auch die Menschen im Moment mehr gefährdet sind, Suchterkrankungen zu entwickeln oder zu intensivieren. Wir hören das von krankhaften Glücksspielen, dass Leute auch aus Langeweile mehr so jetzt übers Internet Glücksspiele durchführen. Also eigentlich die ganze Palette seelischer Erkrankungen kann sich intensivieren und Menschen, die besonders ohne Einsamkeit leiden, besonders abgeschnitten sind von anderen, die sind mit Sicherheit mehr gefährdet.
Und als Sie gesagt haben, das Virus ist sehr vielschichtig, da hörte man im Hintergrund Zustimmung von Marc Brunner, der das auch so erlebt hat. Also würden Sie sagen, man kann dieses Virus in seiner Symptomatik gar nicht so einfach beschreiben?
Die Frage geht an mich jetzt?
Nee, an Marc Brunner nochmal.
Ach, ja, ich hätte jetzt auch gefragt. ja, das ist in der Tat so. Also ich habe nach meiner Erkrankung durch die Medien Kontakt zu anderen Genesenen bekommen. Man tauscht sich da aus und es gibt wirklich Unmengen an verschiedenen Symptomen, auch die nach Genesung immer noch wirken. Also dieser Geschmack und Geruchsverlust, das ist so das Hauptthema, worüber gesprochen wird. Was ich mittlerweile immer mehr auch feststelle, sind diese Ermüdungserscheinungen und so Sachen wie juckende Haut oder Haarausfall, was ich teilweise lesen muss. Sind auch Sachen, die jetzt im Nachgang mehr und mehr hochkommen. Also es ist schon ein ziemlich verwirrendes Szenario, was sich da abspielt mit dem Virus.
Die psychische Belastung einer solchen Erkrankung, die so unterschiedliche Verläufe hat, die wird also auch unterschiedlich empfunden werden. Frau Vogelgesang, wann würden Sie sagen, ist es ratsam, auch psychische Hilfe tatsächlich dann in Anspruch zu nehmen?
Also ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, die psychischen Symptome, die man an sich merkt, also ob das jetzt Schlafstörungen sind, ob das eine besondere Niedergeschlagenheit ist, Antriebsmangel, dass man eben alltägliche Verrichtungen, die vorher leicht von der Hand gegangen sind, dass man merkt, dass das ist wie gegen einen Widerstand, ich muss mich zu allem aufraffen. Also solche Symptome auch einer Depression, dass man deshalb sich an den Hausarzt wendet und das mit ihm bespricht. Denn zuerst mal muss schon geschaut werden, ob es da keine organischen Gründe dafür geben könnte. Die Sache ist ein bisschen kompliziert deshalb, weil, wie jetzt gerade eben schon gesagt wurde, rein durch die als körperliche Folge sehen wir ja erhöhte Erschöpfungszustände und auch Müdigkeit bei den Betroffenen. Und da muss man natürlich zuerst mal schauen, gibt es da irgendeine körperliche Therapie, mit der man den Betroffenen natürlich dann helfen kann. Also wenn die noch Probleme haben, was die Atmung angeht, führt das dazu, dass der ganze Mensch natürlich viel stärker belastet ist, viel schneller ermüdet, von der Muskulatur her sich nicht mehr so fordern kann. Und da ist zum Beispiel eine Rehabilitation sinnvoll, die die Lungenfunktion wieder verbessert. Also es gibt zum Beispiel verschiedene Kliniken, die eine pulmonologische Rehabilitation durchführen. Und da kann man natürlich sehr segensreich wirken, mit bestimmten Atemübungen wirklich das unterstützen, dass sich die Lungenfunktion wieder normalisiert. Und es kann sein, dass dann eben auch die Erschöpfung weniger wird und dass da keine besonderen psychischen Therapien dann erforderlich sind.
Das heißt, Sie kümmern sich wirklich auch um die körperlichen Langzeitfolgen und schauen, was Sie dagegen die Beschwerden tun können.
Wird das in der Rehabilitation gemacht, aber da würde ich dann, wenn das körperlich im Vordergrund steht, eben auch eine Rehabilitationsklinik empfehlen, die darauf spezialisiert ist, also die jetzt auch Lungenärzte hat. Das haben wir in der psychosomatischen Rehabilitation nicht. Mhm. Aber wenn, natürlich gucken wir in der Psychosomatik, wir haben eben natürlich auch verschiedenste Ärzte hier und schauen nach einer allgemeinen körperlichen Kräftigung. Also bei uns gehört eben auch Sport und Bewegungstherapie mit zum Programm und ein Tagesablauf, der Erholungspausen und Anforderungen in so einer Mischung anbietet, dass die Menschen damit klarkommen. Aber wie gesagt, zuerst das Körperliche wirklich abklären und dann wird man schauen, okay, der ist trotzdem total antriebsvermindert. Es gibt eigentlich im Moment keinen körperlich so klar fassbaren Grund. Dann sollte man schon schauen, könnte da nicht eine Depression eine Rolle spielen? Wenn der Hausarzt das nicht abklären kann, kann das ein Psychiater tun und dann wäre eine psychosomatische Rehabilitation wirklich sehr sinnvoll.
Marc Brunner, wenn Sie hören, was für Begleiterscheinungen Corona bei manchen Menschen hat, Sie haben uns beschrieben, dass Sie auch noch körperlich was spüren, auch noch Folgeerscheinungen haben, wenn Sie an Ihre Psyche denken, würden Sie sagen, das ging bei Ihnen ganz gut, das haben Sie gut weggesteckt oder war es doch auch eine schwierige Zeit, was die Psyche angeht?
Also was die Psyche angeht, muss ich wirklich sagen, habe ich es ziemlich gut weggesteckt. Ich merke, dass mir bei bestimmten Berichten über Covid-Patienten auch in den Medien mal die Tränen über die Wangen laufen. Aber am Ende ist es, glaube ich, für mich mehr von Dankbarkeit geprägt, dass bei uns hier nicht mehr passiert ist. Und das hilft, glaube ich, auch meiner Psyche, zu sehen, dass wir hier das zu Hause sehr gut gemeistert haben. Und dass ich eigentlich auf einem guten Weg bin, wieder komplett fit zu werden.
Und da war Ihre Familie sicherlich auch ein wichtiger Bestandteil dann?
Absolut, ja. Also meine Frau, die hat da Riesendienste geleistet, obwohl sie zu einer Risikogruppe gehört und sich hätte durchaus infizieren können, aber hat hier alles Menschenmögliche gemacht, dass wir hier wirklich, wirklich super durch die Zeit gekommen sind.
Wir sprechen weiter über die Erfahrungen mit der Pandemie, die Sie alle gemacht haben und noch machen. Wir möchten mit Betroffenen auch hier in der Sendung sprechen. Sie können uns weiter anrufen. Die kostenfreie Telefonnummer, die Sie dann wählen müssen, ist die 00800 44644464. Europaweit übrigens gebührenfrei. 00800 44644464. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail dann an diese E-Mail-Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Die Erfahrung mit der Pandemie, ich hatte Corona, das ist das Thema heute hier in der Lebenszeit und darüber wollen wir gleich noch weiter sprechen mit Ihnen und auch mit unseren Gästen. Monika Vogelgesang und Marc Brunner werden weiter mit dabei sein. Wir hören uns dann wieder nach den Nachrichten. Bis gleich. 10.35 Uhr ist es. Weiter geht es mit der Lebenszeit hier im Deutschlandfunk und wir sprechen über die Erfahrungen, die Menschen mit Corona gemacht haben, die Menschen mit Corona machen. Sie können sich gerne beteiligen. Rufen Sie uns an. Haben Sie die Krankheit durchlebt? Was haben Sie erlebt? Wenn Sie darüber berichten mögen, dann wählen Sie die 00800 44644464. Noch einmal 00800 44644464 oder schicken Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir erleben Sie die Pandemie? Was sind Ihre Erfahrungen? Das können Sie uns dann gerne berichten. Und mit dabei sind weiter Dr. Monika Vogelgesang, Chefärztin der Medianklinik Münchwies und Marc Brunner, Ingenieur, der erlebt hat und noch weiter erlebt, welche gesundheitlichen Folgen eine Corona-Erkrankung auch längerfristig nach sich zieht. Und Herr Brunner, Sie spüren immer noch die Auswirkungen der Erkrankung, fühlen sich noch immer nicht wieder so fit und haben welche Hoffnung, dass Sie wieder so fit werden wie vorher?
Na, die Hoffnung, die stirbt zuletzt. Also ich bin guter Dinge, dass sich das über die nächsten Monate soweit wieder einpendelt, dass ich einen ähnlichen Leistungsstand wieder habe wie vor Covid.
Und mit dem Fahrrad wieder flott zur Arbeit fahren können.
So ist es, ja.
Wir haben einen weiteren Menschen in der Leitung, der uns aus eigener Erfahrung berichten kann, wie es ist, sich mit dem Virus zu infizieren. Anne aus Ingolstadt, schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wann haben Sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt und vermutet, es könnte eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus sein?
Das war auch Ende März. Ich hatte mich am 17. und 19. mit einer Klientin getroffen. Und ab dem 23. März habe ich dann gemerkt, irgendwie passt da was nicht.
Also relativ so in diesem Zeitraum, über den man immer spricht, innerhalb von 10 bis 14 Tagen. Und Sie haben zwei Tests gemacht, beide waren negativ. Dennoch war für Sie klar, das muss eine Corona-Infektion sein?
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich war es nicht klar, weil ja niemand wusste, was die Symptome bedeuten. Also ich war fürchterlich müde. Ich war überhaupt nicht mehr richtig arbeitsfähig. Aber ich habe ja gearbeitet, weil meine Tests negativ waren. Und ich hatte überhaupt keinen Geschmack und Geruch mehr. Und es wusste ja damals keiner, dass das eigentlich genau dieser Hinweis darauf ist. Und somit bin ich nach dem ersten negativen Test wieder arbeiten gegangen.
Das heißt, es waren Symptome, die damals noch gar nicht so im Gespräch waren. Ja. Husten, Fieber. Trat das bei Ihnen auch auf oder gar nicht?
Ich hatte fast überhaupt keinen Husten und ich hatte nur ab und an mal ein höheres Fieber, so um die 39, aber sonst immer nur erhöhte Temperatur. Das ist übrigens bis heute so.
Das heißt, Sie haben immer noch erhöhte Temperatur?
Ja, ich habe fast jeden Tag, andere sagen jetzt 37,2, 37,5 ist keine erhöhte Temperatur. Mein Körper fühlt es, ich fühle es jeden Tag.
Wie wurde denn dann festgestellt, dass Sie doch Corona haben?
Ja, nachdem mir das alles keine Ruhe ließ und ich einfach gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht, bin ich selber mal in den Labor gegangen, habe gesagt, ich hätte gerne einen Antikörpertest. Und noch am selben Tag hatte ich dann eine positive Diagnose Aussage, dass ich positiv getestet bin, also dass ich das Virus hatte.
Sie hatten Antikörper im Blut.
Ganz genau, ja.
Wie groß war Ihre Erleichterung, dass Sie jetzt wussten, was los ist mit Ihnen?
Ich habe tatsächlich geweint, richtig, richtig geweint. Ja, weil ich damit endlich wusste, ich bin kein Spinner, ich habe da irgendwas gehabt. Ja, mir war es eh klar, alle Ärzte, die mich gesehen haben, haben gesagt, es interessieren uns nicht die Tests, wir sehen, dass sie Corona haben. Dennoch, das habe ich auch schriftlich.
Aber das ist, es zeigt ja, wie schwierig es für Sie auch war, tatsächlich das rauszufinden und auch zu belegen. Warum war es Ihnen wichtig, dass Sie es auch belegen konnten? Weil Sie das vor Ihrem Arbeitgeber belegen mussten?
Ja, auf jeden Fall nicht nur musste, sondern es war mir wichtig, weil es jetzt zu einem BG-Fall wurde. Ich arbeite in der Betreuung von psychisch kranken Erwachsenen, habe mich bei einer Klientin angesteckt und ich weiß nicht, was noch kommt. Ich habe auch das nicht erwartet, was jetzt gekommen ist an Langzeitbeschwerden. Und insofern musste ich es als Berufskrankheit anerkennen lassen. Und das scheint gelungen.
Wie ist Ihr Arbeitsumfeld mit Ihrer körperlichen Verfassung und dann auch mit dem Ergebnis des Antikörpertests umgegangen?
Sehr ignorant. Es wurde tatsächlich die Aussage gemacht, es interessieren mich nur die Tests, damals die negativen. Und was interessieren mich denn die Aussagen der Ärzte? Und das war tatsächlich das Belastendste zu Beginn dieser ganzen Geschichte, auch über Monate noch.
Das heißt, schlimmer als die Erkrankung selbst war das, was Sie erlebt haben am Arbeitsplatz?
Ich möchte nicht sagen, dass es schlimmer war, aber es war schwerst belastend. Es war wirklich, es war stark belastend.
Mit diesen Erfahrungen, was würden Sie sagen, was müssen wir als Gesellschaft dann noch im Umgang miteinander in dieser Pandemie auch lernen?
Also ich merke selber, wenn ich mit meinen Erwachsenensöhnen drüber spreche oder mit Freunden, Familie, Kollegin, egal mit wem, es kommt dann schon mal, weißt du was, ich kann es nicht mehr hören. Und für die Menschen, die nicht betroffen sind, ist es wirklich, man mag es einfach nicht mehr hören. Aber wir, die betroffen sind und ich, der betroffen bin, es bleibt allgegenwärtig. Das heißt, verschließt nicht die Ohren vor dem, was wir euch erzählen und nehmt das, was wir sagen, wirklich ernst, weil wir sind keine Spinner. Und das ist eben das Manko oder das Dogma, das uns auferlegt wird. Wir sind ja alle Psychos.
Sie haben Ihre schon erwachsenen Söhne angesprochen, die wie viel mitbekommen haben von Ihrem Leiden?
Da habe ich eine gute Story. Mein Sohn lebte damals noch bei mir, ist jetzt 22 und er kam um Ostern in die Küche rein und ich bin wirklich, denke ich, eine ganz taffe Frau, die bis dato alles im Griff hatte und plötzlich stand ich heulend, lachend in der Küche. Es stand unter Wasser und mir fielen irgendwie zusätzlich noch ein paar Sachen aus der Hand. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr so gut dran erinnern, aber mein Sohn erzählte mir das. Und er sagte nur, Mama, was ist passiert? Und ich habe gesagt, keine Ahnung. Und er hat nur gesagt, geh bitte raus. Und ich weinte und lachte, weil es so surreal war, dass mir einfach alles aus der Hand fiel und ich überhaupt nicht Herr meiner Sinne war.
Monika Pfohlgesang als Chefärztin der Medianklinik Münch-Wies, als Ärztin. Wenn Sie das hören, auch diese Symptomatik, ist das typisch? Gibt es das häufiger?
Es ist, wie wir vorhin gesagt haben, es ist eben etwas sehr, sehr Schillerndes. Und ich finde es ganz wichtig, was die Dame gerade eben gesagt hat, dass die Allgemeinbevölkerung das einfach auch ernst nehmen muss und nicht sagen soll, ja, das ist der, ja, die Dame hat gerade eben gesagt, das sind Psychos oder sowas, sondern das ist so vielfacettig. Es kann sein, dass man, ja, viele riechen nicht mehr gut, aber es kann natürlich auch sein, dass man Nervenschäden davon trägt, dass Lähmungen sich einstellen und Schwäche im Bereich der Muskulatur und darüber können natürlich auch Sachen aus der Hand fallen. Ganz klar. Also man sollte wirklich auch sonderbare Symptome soll man ernst nehmen und gerade wenn das überhaupt nicht zu der Person passt, ne, sie waren immer eine taffe Frau und jetzt ist das plötzlich, dann hat das einen Grund und dann sollten wir alle schauen, wie können wir den Betroffenen helfen. Und ich finde, unsere Bundeskanzlerin hat gesagt, es ist ernst und wir sollen es auch ernst nehmen in ihrer Ansprache im Frühjahr und das gilt ganz genauso weiterhin.
Also müssen wir anders denken im Umgang mit der Krankheit und ihrer Behandlung, auch anders draufschauen.
Ja.
Herr Hofner ist in der Leitung, der uns aus Hildesheim angerufen hat. Und ich nehme ihn gerne mit in die Runde, denn so, was ich an Stichworten hier zu lesen bekommen habe, passt das ganz gut, was Sie erlebt haben, Herr Hofner, zu dem, was wir gerade hier besprechen, richtig? Guten Morgen, Herr Hofner. Hört uns gerade nicht. Anne aus Ingolstadt, Sie haben gerade beschrieben, wie Ihr erwachsener Sohn, der damals noch bei Ihnen gelebt hat mit 22 Jahren, auch eine Situation mitbekommen hat. Hatten Sie das Gefühl, er kann insgesamt damit umgehen, wie er Sie auf einmal erlebt da?
Es sind ja bis heute noch immer Verhaltensweisen von mir, die nicht nachvollziehbar sind und auch die meiner Persönlichkeit und meiner Einstellung gegenüber Menschen überhaupt nicht entsprechen. Das heißt, ich bin nicht mehr so liebevoll, wie ich es war. Bis dato habe ich nie etwas Böses zu meinen Kindern oder was Liebloses gesagt. Und das passiert tatsächlich bis heute. Und ich möchte das nicht sagen, aber es passieren Sachen, die ich nicht erklären kann. Und das erlebt er sehr wohl. Und er sagte irgendwann zu mir, Mama, hör doch mal auf damit, das bist du doch gar nicht. Also ich kann nur sagen, ja, er bekommt es mit. Und auch mein anderer großer Sohn hat es leider zu spüren bekommen. Und ich schäme mich für das, was ich momentan manchmal sage, obwohl ich es überhaupt nicht sagen möchte. Ich kann mich auch danach nicht entschuldigen. Es ist wie eine Blockade in mir, es ist etwas passiert, eine Wesensänderung, beschreibe ich mal so, die ich mir nicht mehr erklären kann.
Hätten Sie sich da mehr Begleitung gewünscht, auch für Ihre Söhne in den zurückliegenden Wochen?
Das kann ich nicht sagen. Also ich bin glücklicherweise auf eine Gruppe auf Facebook gestoßen, die mein Leben wirklich positiv verändert hat. Das ist die Covid-19-Langzeitbeschwerdengruppe. Wenn ich dort nicht hineingekommen wäre durch Zufall, dann hätte ich, glaube ich, diese ganze schwere Leidenszeit überhaupt nicht so überstehen können. Weil erst da wurde mir klar, dass ich mir das nicht einbilde und dass es so viele von uns gibt. Und dass so viele rumdümpeln und keine Ahnung haben, was mit ihnen los ist.
Und wir haben Monika Vogelgesang, die Chefärztin der Medianklinik Münchwies, mit in der Runde, die eine psychosomatische Post-Corona-Rehabilitation mit an den Kliniken etabliert hat. Eine Reha nach Corona, Anna, die Frage zu Ihnen nach Ingolstadt. Etwas, was Sie gerne in Anspruch genommen hätten?
Ich bin kurz davor. Mhm. Ich hatte bereits eine Zusage und sollte auch Anfang des Monats schon diese antreten, aber es wurde dann sehr deutlich, dass es weniger die pneumologischen Symptome belastend oder mich betreffen noch, sondern dass es die neurologischen sind und auch die psychosomatischen oder beziehungsweise psychiatrischen. Und insofern hatte ich jetzt gerade, was haben wir heute, am Donnerstag, einen Test in Murnau bei der großen Klinik. Und da wurde das eben nochmal bestätigt, dass ich jetzt in eine neurologische Betreuung gehe, in eine Reha.
Dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei, gute weitere Genesung und auf Ihrem Weg alles, alles Gute.
Dankeschön.
Danke, dass Sie mitgemacht haben. Marc Brunner, Sie sind Ingenieur, haben gerade auch gehört, was Anne erlebt hat, auch am Arbeitsplatz. Wie war das bei Ihnen? Hatten Sie das Gefühl, das wird ganz gut aufgenommen, Sie können sich auch auskurieren, es gibt Verständnis oder war es auch mal schwierig?
Schwierig war es eigentlich zu keiner Zeit. Unsere Firma hat relativ früh im Februar angefangen, intern Hygienemaßnahmen bekannt zu geben, Umgangsformen unter den Mitarbeitern zu verändern, sprich Meetings wurden abgesagt oder die Größe von Meetings wurde runtergefahren. Wir haben relativ früh die Möglichkeit gehabt, auch Homeoffice zu machen, was bis dahin eher sehr konservativ betrachtet wurde. Und mittlerweile gilt die Ansage, wer nicht unbedingt im Büro sein muss, der bleibt bitte zu Hause und arbeitet von zu Hause aus. Es wurden die technischen Möglichkeiten geschaffen für einen Großteil der Mitarbeiter. Und ich fühle mich da als Mitarbeiter sehr unterstützt.
Die Rückkehr an den Arbeitsplatz, Monika Vogelgesang, die begleiten Sie auch im Rahmen dieser Reha, die Sie anbieten, die Rückkehr in den Job nach womöglich auch schwerer Erkrankung. Was bekommen Sie da zu hören, auch von Ihren Patientinnen und Patienten? Ist es eher so, dass wir in unserer Gesellschaft und an den Arbeitsplätzen in Deutschland verständnisvolle Arbeitgeber vorfinden, oder gibt es da auch wirklich Vorverurteilungen bzw. Verurteilungen und Vorwürfe?
Wie es dann tatsächlich am Arbeitsplatz ja weitergeht, bekommen wir nicht mehr so ganz mit, wenn die Menschen nicht aus der Region sind. Also die kommen ja zu uns aus ganz Deutschland, aber wir bereiten das gut vor und wir bevorzugen dann auch natürlich die stufenweise Wiedereingliederung. Das ist ja eine Maßnahme, bei der man mit dem Arbeitgeber zusammen bespricht, in welchen kleinen Schritten der dann wieder oder die Person dann eben wieder arbeiten geht, und das ist schon eine sehr vorteilhafte Vorgehensweise. Also dann könnte man beginnen mit nur 2 Stunden am Tag zum Beispiel und dann ganz langsam wieder aufbauen, weil diese chronische Erschöpfung natürlich dazu führt, dass die Betroffenen nicht dieses Durchhaltevermögen haben, um dann gleich wieder 8 Stunden zu arbeiten. Und es ist eine Maßnahme, die ja dann auch noch über die Krankenkasse geht. Also insofern ist der Arbeitgeber ja dann auch entlastet. Der braucht dann selbst noch keinen Lohn zu zahlen und kann da auch jetzt nicht übermäßige Forderungen stellen. Das entlastet die Betroffenen dann schon auch. Insgesamt haben wir den Eindruck, dass im Großen und Ganzen die Arbeitgeber verständnisvoll sind. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen.
Wie schwierig ist das? Sie haben es eingangs ja auch beschrieben, zum Teil erlebter Todesangst, also wirklich traumatischen Erlebnissen, auch gerade bei den schweren Verläufen, dann wieder in den Alltag, auch in den Berufsalltag überhaupt reinzufinden.
Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein, ja, wie so im anderen Film, ne? Also es ist, wenn man krank ist, betritt man so eine Art Paralleluniversum. Das merkt man ja, ne? Die Allgemeinbevölkerung kann es nicht mehr hören. Die meisten haben noch nie was mit jemandem zu tun gehabt, der betroffen ist. Manche denken, das ist alles nur irgendwie, das stimmt gar nicht, sowas gibt's gar nicht, weil sie eben noch nie Kontakt direkt damit gehabt haben. Und die anderen waren so richtig, richtig mittendrin. Das ist ja bei vielen Katastrophen so, ne? Dass man eine Wirklichkeit erlebt hat, die anderen nicht teilen können, man sich da auch einsam fühlt. Insofern finde ich solche Selbsthilfegruppen, solche Zusammenführungen von Menschen, die sich dann untereinander austauschen können, auch lange nach der Therapie noch, finde ich schon durchaus sinnvoll. Natürlich unter so einem positiven Aspekt, also dass man eher sich da austauscht, was kann man denn tun, um das zu überwinden? Denn die eigene Lebensweise, die spielt ja schon eine Rolle. Der Herr Marc Brunner hat das, finde ich, toll beschrieben, dieses Gefühl der Dankbarkeit. Wenn diese Dankbarkeit und ein gewisser Optimismus als Grundfärbung den Menschen begleitet, dann kommt er viel besser durch, als wenn man sich als Opfer sieht und denkt, ich habe schon wieder so viel Pech gehabt und pessimistisch da dran geht. Aber gerade wenn man depressiv reagiert, dann ist man eben auch pessimistischer. Das gehört zur Erkrankung dazu und zieht sich sozial mehr zurück. Also da ist man in so einer Art Teufelskreislauf drin gefangen. Und insofern finde ich es gut, wenn Leute sich auch gegenseitig unterstützen mit einem gewissen positiven Ansatz, dass jemand, wenn er dann eher ins Depressive abzugleiten droht, einfach Unterstützung auch von den anderen bekommt. Die familiäre Unterstützung ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Also wie der Herr Brunner gesagt hat, die Frau, die da den Weg mit ihm gegangen ist, das ist extrem wichtig für die Heilung. Und wenn jemand alleine ist und hat nicht mehr diese Unterstützung, ist natürlich dann der Arbeitsplatz umso wichtiger. Wenn dann da auch die Unterstützung fehlt, dann wirkt das sich deutlich schlechter aus, als wenn man in seinem familiären Umfeld da eben die Unterstützung noch gehabt hätte. Also es ist sehr vielfacettig, aber wichtig ist schon, dass man sieht, ganz, ganz langsam wird das normalerweise besser.
Ja. Und Christian Fischer hat uns geschrieben an lebenszeit@deutschlandfunk.de, all die Menschen, die so lange und immer noch unter Corona leiden, die sollen ihre Erfahrungen in weiteren Medien immer wieder öffentlich machen, damit die Ahnungs- und Verantwortungslosen eine klare Vorstellung davon bekommen, was sie ablehnen. Also auch wirklich informieren, andere Menschen darüber informieren, dass man vielleicht für mehr Verständnis auch werben kann. 00800 446 4464 ist die Telefonnummer, die Sie wählen müssen, wenn Sie sich beteiligen mögen an die dieser Sendung und diese Nummer hat Ute Schneider gewählt, die uns aus Sachsen angerufen hat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und Sie haben welche Erfahrungen mit dem Coronavirus?
Also relativ vielfältige Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ich bin Physiotherapeut in einem kleinen Krankenhaus. Wir hatten viele Corona-Fälle gehabt, da neben unserem Krankenhaus ein Altenheim schwer betroffen war. Und bei uns waren viele Krankenschwestern auch mit Covid infiziert worden, unter anderem auch meine Schwester. Und sie hat genau auch diese Erfahrung gemacht, diese totale Erschöpfung, unter der sie jetzt immer noch leidet. Und sie hat das überhaupt nicht in Zusammenhang mit Covid gebracht. Und wenn ich jetzt sage, das liegt noch daran, nein, das ist alles nur eingebildet und mir geht es ja gut und ich muss ja arbeiten. Wissen Sie, heutzutage Pflegemangel, wer soll denn die Patienten sonst behandeln? Und da finde ich das unglaublich wichtig, dass auch in die Gesellschaft das hinausgetragen wird, dass Covid einfach noch so Nachwirkung hat. Ne? Der Vorschreiber gerade für eine E-Mail hat das auch so schön gesagt, die Leute wissen das einfach überhaupt gar nicht. Die haben keinen Kontakt mit Corona-Patienten und wissen gar nicht, was das für Auswirkungen hat. Und das finde ich ganz wichtig, dass das weitergetragen wird.
Und Sie rufen uns aus Sachsen an. Sachsen hat ja relativ wenig Fälle bislang auch gehabt. Da wird das vermutlich auch umso mehr Ihnen ja begegnen, ein Unverständnis, wenn Sie erzählen von Ihren Erfahrungen. Ist das so?
Ja, absolut. Also immer wieder Kopfschütteln und ach, lass das und ist alles bloß. Die Regierung will uns unter Zwang bringen und was weiß ich alles. Also ganz furchtbar, was man so manchmal zu tun hat damit. Ne? Und ich habe zum Beispiel auch eine andere Patientin, die hat kein Covid gehabt, aber die Folgen der Corona-Pandemie haben ihr Leben mehr oder weniger gekostet. Die ist psychisch schwer erkrankt, einfach aus dieser Selbstisolation, in die sie sich gebracht hat und die wird ihr normales Leben nicht mehr weiterführen können. Und wo ich so denke, oh, weia, was kommt hier alles noch? Und dann so eine ignorante Meinung zu hören, macht mich sehr traurig.
Ute Schneider, ich danke Ihnen auch, dass Sie uns angerufen haben und auch geschildert haben, wie Sie das erleben bei Ihnen und Ihrer Schwester und allen Bekannten, die Sie da haben. Wünschen wir natürlich auch von hier aus weiterhin alles Gute. Stefanie Lammers ist in der Leitung, die uns aus Braunsch angerufen hat. Guten Morgen.
Hallöchen.
Sie haben welche Erfahrungen gemacht mit der Erkrankung?
Also ich bin im März erkrankt und mein Mann und meine Tochter ebenfalls. Und zu der Zeit war es noch irgendwie sehr schwer, Unterstützung zu bekommen. Die Gesundheitsämter waren überarbeitet. Man bekam nirgends einen Corona-Test. Es hat ungefähr eine Woche gedauert, in der wir versucht haben, mein Fieber runterzubringen und wo es mir wirklich schlecht ging. Und als ich dann Atemnot hatte, haben wir dann mit viel Mühe und Not das hinbekommen, dass dann ich ins Krankenhaus gebracht wurde. Und da bin ich dann sehr schnell ins künstliche Koma versetzt worden für so 10-11 Tage. Und und dann habe ich auch einen Filmriss. Also was davor direkt passiert ist, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, und dann bin ich halt im Krankenhaus wieder wach geworden und war unheimlich schwach. Also man vergisst, glaube ich, dass so ein künstliches Koma, also das wird gemacht, damit man beatmet werden kann, weil man sich sonst ja gegen die Beatmung wehrt. Deswegen wird man in dieses Koma versetzt und das ist schon eine sehr große Belastung. Erstens verliert man einen großen Teil seiner Muskelkraft, aber die psychologischen Folgen sind auch ziemlich beeindruckend. Also ich hatte unglaublich schreckliche Albträume. Das ging über, dass ein Freund gestorben ist, dass meine Kinder missbraucht worden sind. Also wirklich ganz fürchterliche, oder dass das Krankenhaus meine Leiche an ein Labor verkauft. Also wirklich völlig absurde, aber sehr, sehr paranoide Träume kamen da hoch.
Sie haben gesagt, Sie haben das Mitte März erlebt. Jetzt ist eine gewisse Zeit vorüber. Geht es Ihnen heute besser? Konnten Sie das ein bisschen verarbeiten, was Sie da erlebt haben?
Also ich habe Glück, dass die psychologische Sache mich jetzt, das konnte ich relativ schnell abschütteln. Meine Familie war überglücklich, mich wiederzukriegen. Und ich habe dann, mein Mann hat mehrmals gesagt, alles in Ordnung, unser Freund ist nicht tot, alles gut. Das hat mir enorm geholfen, dass mich mein Mann dann wieder an der Welt befestigt hat. Und die psychologischen Folgen, denke ich, habe ich gut überstanden. Problematisch ist das Körperliche. Ich bin dann anschließend in eine Reha gegangen. Die Klinik war okay, es war eine Lungenfachklinik, die war allerdings überhaupt nicht auf Corona-Patienten spezialisiert. Die haben mich bestaunt wie einen bunten Hund. Oh, hurra, wir haben einen Corona-Patienten. Ne, so, und alle haben mich sehr begeistert untersucht und auf den Kopf gestellt. Aber die neurologische und psychologische Seite, da waren die dann nicht so gut aufgestellt. Und dann bin ich zurückgekommen und habe mit meinem Arbeitgeber eine Wiedereingliederung gemacht. Der hat mir dann erstmal einen Schreibtischjob gegeben. Ich bin Lehrerin in der Erwachsenenbildung. Und ich habe jetzt, dieser Schreibtischjob ist jetzt bald vorbei und ich muss jetzt wieder in den Unterricht. Und davor gruselt es mich ein bisschen.
Weil, welche Sorge haben Sie?
Ein Unterrichtsblock hat einen sehr hohen Energieaufwand, weil Sie natürlich 5 Stunden am Stück alles geben müssen. Und wohingegen, wenn ich jetzt einen Schreibtischjob habe, dann kann ich mal eine Kaffeepause machen. Oder wenn ich die Pause brauche, kann ich sie nehmen. In einer Unterrichtssituation habe ich diese Möglichkeit natürlich nicht.
Das heißt, Sie haben schon das Gefühl, Sie brauchen einfach auch noch Pausen. Sie sind noch nicht so weit, dass Sie sagen können, Sie können so eine relativ lange Strecke bewältigen am Stück.
Ja, also 2 Tage am Stück, das schaffe ich problemlos. Aber mir gruselt halt davor, 5 Tage am Stück dann voll Stoff zu geben, sag ich mal.
Und Sie haben Ihre Familie erwähnt, die Ihnen sehr geholfen hat, die sich gefreut hat, dass Sie wieder nach Hause kommen konnten. Wie hat Ihre Familie das alles mit durchlebt? Würden Sie sagen, die haben das gut überstanden auch?
Also meine Tochter, die ist 21, die hat, ja, die haben ja beide auch Covid gehabt. Also Victoria ist sehr schlapp und hat also Muskelprobleme und Antriebsprobleme. Und auch mein Mann hat Probleme mit dem Bluthochdruck. Also die fühlen sich auch körperlich anders als vor der Erkrankung. Das Problem ist, man kann halt den Finger nicht so drauflegen. Man hat ja kein Komplettabbild seiner selbst, was man so vorher, nachher, ne, so kein Foto, das man vergleichen könnte. Aber die fühlen sich halt auch nicht 100-prozentig.
Stefanie Lammers, mit Blick auf die Uhr, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie uns angerufen haben. Und nein, alles gut.
Darf ich noch eine Sache sagen?
Das dann nach den Nachrichten, dann rufen wir Sie gleich nochmal an, dann können wir nochmal sprechen. Danke. Wir sprechen weiter über die Frage Erfahrung mit der Pandemie. Wie lebt es sich mit Corona? Sie können uns weiter anrufen und wir hören uns dann wieder nach den Nachrichten. Weiter mit Petra Enzminger am Mikrofon. Ich grüße Sie alle nochmal herzlich. 2 Wochen, so haben wir immer wieder gehört, dauert etwa die Erkrankung, nachdem man sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die Verläufe sind aber ganz unterschiedlich. Manche bemerken gar nichts. Es gibt aber auch einige Berichte von Patientinnen und Patienten, die noch richtig lange mit Symptomen zu kämpfen haben. Verschiedene Universitäten haben da auch mit Hilfe einer App eine größere Befragung am Laufen. Über 4 Millionen Menschen geben ihre Symptome täglich in diese App ein. Und da hat sich ergeben, dass jeder 10. Betroffene 3 Wochen nach Covid-19 immer noch Symptome hat, manche auch noch Monate später. Das sind dann Beschwerden wie Husten, Fieber und Geruchsstörungen bis zu Erschöpfung, Kopf- und Muskelschmerzen, Durchfall und Hautausschlag. In der Lebenszeit sprechen wir heute über Erfahrungen mit der Pandemie, mit Corona infiziert oder Angst davor zu erkranken. In den zurückliegenden Monaten war das für viele Menschen ja sicher eine Herausforderung. Sie können uns weiter anrufen. 00800 446 4464 ist die europaweit kostenfreie Telefonnummer. Und in der Leitung ist noch Stefanie Lammers, die uns aus Braunschweig angerufen hat, vor den Nachrichten auch schon geschildert hat, wie es ihr und ihrer Familie mit der Erkrankung ergangen ist. Und noch etwas dazu erklären wollte und sagen wollte. Bitte schön.
Dankeschön. Ich wollte noch mal hinzufügen, dass Solidarität unsere wichtigste Stütze ist. Das ist das, was einem hilft, wenn man die Krankheit hatte. Das ist aber auch das, was uns hilft, damit wir die Krankheit nicht kriegen. Also zum Beispiel haben, als wir in Quarantäne waren, Freunde für uns eingekauft. Oder unsere Nachbarn haben von den Balkonen jeden Abend für uns gesungen unter Einhaltung der Quarantäneregeln. Diese Dinge geben einem ja auch seelische Kraft. Und sowas braucht man in so einer Pandemie. Das heißt, da muss man einfach zusammenhalten, Kontakte pflegen. Und das macht uns stark. Es ist also nicht alles schlimm. Und natürlich, wir haben Glück, wir leben in einem Land mit einem sehr guten Gesundheitssystem und mit sehr motivierten Pflegekräften. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist alles schrecklich.
Nee, und da klingt auch eine Menge Dankbarkeit bei Ihnen durch.
Gibt's oh ja, Sie? Ich bin Natürlich bin ich dankbar. Ich meine, ich habe ja herausgefunden, wie schlecht eigentlich meine Chancen waren. So viele Menschen kommen ja nicht durch die Beatmung, ne, und überstehen das. Und ich bin einfach froh, dass ich nicht plötzlich aus dem Leben meiner Familie verschwunden bin, sondern noch viele Dinge hoffentlich tun kann. Ja.
Und wir bedanken uns auch bei Ihnen, dass Sie sich gemeldet haben, dass Sie uns geschildert haben, was Sie erlebt haben. Und auch Ihnen natürlich alles Gute für die Zukunft und dass Sie weiterhin Dankeschön. Gut genesen und vorwärts kommen.
Tolle Sendung, danke sehr.
Danke Ihnen. Marc Brunner, Sie sind selbst auch Betroffener, stammen aus Odelshausen, dem Landkreis Dachau. Wenn Sie das hören, auch von dieser Solidarität, die unsere Hörerin da auch erlebt hat, war das etwas, was Sie auch gespürt haben in der Nachbarschaft? Gab es sowas?
Ja, absolut. Eigentlich die gesamte Nachbarschaft hat quasi mit uns gefühlt, hat unterstützt, hat eingekauft. Also das kann ich absolut bestätigen, so wie das die Dame gerade am Telefon erzählt hat.
Sie gehen an die Öffentlichkeit, erzählen auch von Ihrem Weg durch die Corona-Erkrankung. Warum? Was ist Ihr Beweggrund?
Oh, mein Beweggrund ist der, dass ich auch relativ leichtfertig mit der Krankheit umgegangen bin, bevor ich sie bekommen habe, aus den geschilderten Gründen. Und aber mittlerweile sehe, was es mit Menschen machen kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, weiter aufzuklären, weil aktuell ist es ja so, dass die Infektionszahlen großflächig nur bei den jüngeren Menschen auftritt. Aber jetzt, wo es wieder in die Gebäude, in die Räume geht, kann sich das ganz schnell ändern. Und einfach die Wachsamkeit aufrechtzuerhalten, dass es wichtig ist, Gruppen zu schützen, die ja da schlimmer erkranken können und auch sterben können daran.
Erst einmal zu erkennen, dass man sich mit Corona infiziert hat, das haben wir hier auch schon gehört. Das ist zum Teil gar nicht so einfach, Probleme erst einmal getestet zu werden, dann auch Negativtests trotz Symptomen. Stefanie Auer ist es da auch so ergangen. Sie ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Auer.
Guten Morgen.
Sie leben mit Ihrem Sohn in München und hatten einen besonderen Sommer, muss man schon sagen. Auch Sie hatten mit der Corona-Infektion zu kämpfen. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Zunächst aber, wie geht es Ihnen heute?
Ja, heute geht es mir gut, würde ich sagen. Also seit Mitte August sind jetzt diese Langzeitfolgen so ja ziemlich vorbei, Gott sei Dank.
Die Langzeitfolgen, das heißt, es war tatsächlich auch relativ früh, dass Sie getestet wurden. Sie haben sich testen lassen, weil Sie sicher waren, dass Sie mit Infizierten Kontakt hatten und weil Sie Symptome zeigten. Was geschah dann? Arztbesuch, Test, wie lief das ab?
Ganz genau, wie Sie sagen. Also ich war mir sicher, ich habe mich in der Arbeit angesteckt. Wir haben ja eine Vielzahl an positiv getesteten Klienten in der Arbeit damals gehabt. Wie ging es dann weiter? Eigentlich war ich allein daheim, also wie meine Vorredner so ein bisschen schon angedeutet hatten, man fühlt sich dann eher so alleingelassen, also eher keine Arztbesuche, das war Mitte April, da hat man dann einfach diese eine Bereitschaftsarztnummer gewählt oder seinen Hausarzt irgendwann angerufen wegen der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und ja, man hat dann so in sich hineingehört, wie es einem denn so geht. Und ja, das ist schwierig. Ich habe mich dann in dieser Zeit immer gefragt, wie geht's eigentlich älteren Leuten oder Alleinstehenden, die, also ich war immer im Bett gelegen, ich war bewegungsunfähig und irgendwie das Interessante oder das Spezielle an Covid-Infektion ist ja, dass man so ganz unterschiedliche Symptome, immer jeden Tag was anderes, dann geht's ein bisschen besser, dann geht's einem wieder viel schlechter. Ja, dass man das so erfährt und dann hört man so in sich rein und irgendwann habe ich dann wieder den Bereitschaftsarzt angerufen. Das war dann schon so 12-14 Tage nach meinen ersten Symptomen. Da wurde dann eine Lungenentzündung festgestellt. Auf jeden Fall, dann bin ich wieder genesen. Also dann gehörte ich statistisch gesehen zu diesen Genesenen, bin auch wieder in die Arbeit gegangen.
Gab es denn dazwischen irgendwo mal einen Test oder?
Genau, also ich hatte zwei Tests mittlerweile, die waren beide negativ und das ist eben auch mein Anliegen, warum ich hier mitmache in dem Radio. Mir geht es darum, dass die Menschen sich nicht so sehr an diesen Testergebnissen festklammern oder sich daran halten. Denn es gibt einfach eine wahnsinnig hohe Fehlerquote, gerade bei den negativen Tests. Die sind ja bis zu 30% bei den günstigsten statistischen Bedingungen. Also die können noch viel höher liegen, diese Quoten. Auch bei den positiven gibt es Fehlerquoten. Und ich appelliere an alle, dass man einfach auf seinen Körper, auf sich selber ganz genau hinhört, wie auch meine Vorrednerin schon gesagt hat oder die Vorrednerin, man merkt selber, irgendwas stimmt mit einem nicht. Also man hat ganz komische erhöhte Temperatur oder einen komischen Husten, den man sonst noch nie im Leben hatte, dann kann es durchaus Covid sein. Auch wenn der Arzt sagt nein, auch wenn die Umwelt sagt, das ist eine Grippe, so war es bei mir wochenlang, dass mir eingeredet wurde, das sei eine Grippe, obwohl ich ja diesen körperlichen Kontakt hatte zu positiven, ohne Schutzkleidung. Ja, dass man da einfach wachsam ist und nicht, dass man deswegen dann in Panik verfallen sollte, das ist nicht mein Anliegen, sondern dass man diese Langzeitsymptome dann besser deuten kann. Da steht man ja noch ganz am Anfang in der Forschung. Und wie auch meine Vorredner bin ich Gott sei Dank in dieser Facebook-Gruppe. Ich bin sonst nicht so der Facebook-Fan, aber diese Gruppe hat mir auch den einzigen Halt und Unterstützung in dieser ganzen Zeit gegeben, denn da konnte man sich dann austauschen.
Das ist eine Facebook-Gruppe, in der sich Genesene austauschen, über genau. Die wir auch an Sie gekommen sind.
Genau. Und ich finde auch diesen Begriff Genesene irgendwie, ja, ich tue mich damit schwer, weil wir hatten alle lange Folgen, lange körperliche Auswirkungen, ist man da wirklich genesen. Also man ist halt in diesem Genesungsprozess noch drinnen. Bei mir war es Haarausfall 10 Wochen lang ganz stark, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, ganz lautes Klopfen, obwohl man sich gar nicht angestrengt hat, Atemprobleme, dass man nach Luft japst, obwohl man am Schreibtisch sitzt und eine E-Mail schreibt oder so, also ganz plötzlich. Oder auch, dass ich nachts aufwache und so Husten- und Erstickungsanfälle einfach aus dem Nichts hatte. Also noch von Mai bis August ging das noch. Und jetzt, wie gesagt, seit August alles besser geworden. Toi, toi, toi. Aber dass die Leute einfach erkennen, wenn irgendwie was Komisches mit ihnen ist, dass man da drüber nachdenkt, dass es vielleicht doch Covid sein kann. In meinem Fall habe ich ja dann einen Antikörpertest gemacht im Juli. Der war dann positiv. Also ich hatte noch relativ viele Antikörper im Juli im Blut. Den habe ich dann auch ja selber auf eigene Kosten gemacht, da mein Arbeitgeber sich bis heute weigert, das als Berufsunfall anzuerkennen. Deswegen habe ich das gemacht. Ansonsten hätte ich den nicht unbedingt gemacht, weil mir selber war es ehrlich gesagt egal. Ich habe gewusst, ich hatte eine schwere Krankheit. Also für mich war sie relativ schwer. Offiziell bin ich ein milder Verlauf. Ich bin ein relativ junger Mensch. Ich hatte keine Vorerkrankung. Ich bin sportlich, ich ernähre mich gesund. Und ja, habe das einfach wegen dem Arbeitgeber dann gemacht.
Und Sie sagen es, Sie sind eigentlich ein milder Verlauf, aber man hört doch raus, wie anstrengend diese Zeit für Sie war. Nicht nur aufgrund der körperlichen Beschwerden, sondern auch, weil Sie regelrecht kämpfen mussten dafür, dass Sie die Behandlung bekommen, die Sie benötigt haben. Sie haben auch einen Sohn, ein Schulkind. Wie groß war da die Sorge auch um ihn und mit Blick auf Ihre Gesundheit um sich?
Ja, die war natürlich da, diese Sorge. Und dann eben auch, könnte er andere Kinder anstecken oder wie auch immer. Aber ja, da war eher ein Widerstand, den man da immer zu bekämpfen hatte, da. Also ich wollte natürlich, dass der auch getestet wird. Dann muss ich da erst Überredungskünste und mehrmalige Anrufe tätigen. Dann durfte ich ihn mit zur Teststation bringen. Dann in der Teststation hieß es wieder, Kinder testen wir nicht, obwohl es vorher ausgemacht war. Also das ist ein bisschen schwierig gewesen, der Test war da negativ, wobei mir die in der Teststation gesagt haben, der ist nicht aussagekräftig. Das ist einfach schwierig und ich habe natürlich ja gehofft, dass er keine Symptome zeigt, hat er auch nicht, obwohl wir hier, ich sage jetzt mal, auf engstem Raum in der Wohnung leben. Genau, ja.
Wie Sie haben es schon beschrieben, Sie sind gerade dabei, kämpfen auch bei Ihrem Arbeitgeber darum, dass das als Berufserkrankung anerkannt wird. Sie hatten während Ihrer Arbeit Kontakt zu Infizierten. Nachweislich, damals war es noch schwieriger als heute, auch anständige Schutzausrüstung zu bekommen. Das heißt, Sie waren ungeschützt. Wenn Sie nochmal auf Ihr Umfeld auch schauen, wie hat das auf die Symptome, auf die Erkrankung und letztlich auch auf die Diagnose reagiert?
So im privaten Freundes- und Bekanntenkreis schon immer interessiert, du hattest Covid, du bist die Einzige und Erste. Also da werde ich schon öfter mal gefragt, wie es mir so ging. Ja, im Arbeitsumfeld damals, ich habe mich von diesem Arbeitgeber getrennt, deswegen, da kein Verständnis. Auch von den Kollegen, die sich vielfach infiziert haben in dieser Zeit, eher auch Verwunderung oder Ungläubigkeit, dass ich das jetzt hätte, weil mein Ergebnis ist ja negativ, also kann ich nur eine Erkältung haben. Also da war dann das Verständnis nicht so da, aber eben völlige unterschiedliche Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
Wir wissen ja inzwischen auch mehr über dieses Virus und auch über Folgeerscheinungen. Schauen wir aber dennoch zu wenig auf die Folgen der Erkrankung. Wie ist da Ihr Empfinden als jemand, der das ja alles durchlebt hat?
Ja, das ist ganz genau mein Anliegen, dass man eben einfach auf sich hören sollte, wie ich schon gesagt habe. Mhm. Seltsame Symptome an sich, also man sollte da besser hinschauen und nicht das so kategorisieren. Positiv, ich war im Risikogebiet, jetzt mache ich einen Test, der ist negativ, wenn man sich, und dann bin ich glücklich sozusagen. Sondern wenn man leichte, eine erhöhte Temperatur hat oder wenn irgendwas seltsam ist mit einem, dann doch genauer hinhören, dann sollte man nicht in Panik verfallen. Aber man kann wirklich 4 bis 6 Monate später sehr seltsame Folgeerscheinungen haben. Also im Moment sind es ja sehr stark Magen- und Darm-Auswirkungen im Nervenbereich, im Gehirnbereich. Also ist jetzt bei den Leuten, die im Februar, März sich infiziert hatten, dass jetzt gerade Magen-Darm-Trakt dran ist. Also das ist das Interessante. Zuerst war es Lunge, Herz bei den meisten, jetzt ist Magen-Darm. Also man sollte da einfach wachsam sein.
Schwierig mit dieser vielfältigen Symptomatik tatsächlich dann zu erkennen, es ist Corona. Dennoch muss man natürlich wachsam bleiben, wie Sie schon sagen. Auch Ihnen wünsche ich auf jeden Fall von dieser Stelle aus erstmal alles, alles Gute. Sie sagen, es geht Ihnen wieder besser. Dann drücken wir die Daumen, dass es so bleibt und ja, Sie gut weiter klarkommen und durchkommen durch diese Pandemie. Danke Ihnen für Ihre Beteiligung.
Danke.
Wiederhören. Und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Ingo Hursi hat uns angerufen, der zurzeit in Quarantäne sich befindet. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Stichwort Risikogebiet oder was ist der Grund für die Quarantäne?
Ja, ich war mit einer Schulklasse unterwegs in Amsterdam und haben während der Schulfahrt dann erfahren, dass wir zum Risikogebiet erklärt wurden. Nicht wir, sondern Amsterdam eben. Und auf der Rückfahrt sind wir dann im Prinzip sofort in der Ankunft in Magdeburg in Quarantäne geschickt worden, ohne dass da also in irgendeiner Form noch Kontakt zu Familienangehörigen, zumindest bei mir, gewesen ist. Also das war eine sehr komische Geschichte für mich, muss ich sagen. Denn auch seit dieser Zeit habe ich sehr wenig Kontakt zu anderen Leuten gehabt, auch über Telefon. Also persönlich natürlich sowieso nicht. Aber über Telefon oder WhatsApp-Gruppen oder sowas, alles das, was so gute Freunde sind, ist weg. Und das ist für mich sehr, sehr eigenwillig gewesen, muss ich sagen.
Was ist der Grund dafür?
Werden ja, Sie, ich glaube, die, ja.
Werden Sie
ich glaube, die Leute sind, na ja, das ist das eine. Also man macht tatsächlich einen richtigen Bogen drumherum. Das ist klar, wir wohnen in einem Haus, man könnte an den Gartenzaun kommen, aber das passiert nicht. Also das andere ist, ich glaube, der Alltag für die anderen Leute läuft ganz normal weiter. Und es kommt in den Vorstellungen überhaupt gar nicht vor, dass Leute tatsächlich unter diesen Bedingungen der Quarantäne richtig einsam sind. Also, ja, gemessen an den Dingen, was hier die Hörer davor alles durchgemacht haben, muss ich sagen, ist das natürlich lächerlich. Aber es ist tatsächlich auch für Quarantäne-Leute ohne Befunde eine psychische Belastung. Wir sind jetzt im Prinzip eine Woche in Quarantäne gewesen. Heute ist der Test. Das heißt, wir haben also auch Unsicherheit. Gibt es was? Gibt es nichts? Und je mehr ich hier in die Sendung reinhöre, umso unsicherer werde ich, was mit meiner Situation ist. Also.
Das wollen wir eigentlich nicht damit erreichen mit dieser Sendung, sondern eher ein bisschen mehr um Verständnis auch werben. Dennoch, ich danke Ihnen, dass Sie uns angerufen haben, denn das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt und auch eine Erfahrung, die sicherlich einige auch noch machen werden in nächster Zeit, dass Sie aufgrund auch, warum auch immer, also auch unverschuldet in Quarantäne müssen. Ihnen erstmal alles Gute, toi toi toi, dass der Test nicht positiv ist, sondern Sie gesund weiter in dieses Jahr blicken können.
Ja, vielleicht noch eine letzte Bemerkung.
Ja, gerne.
Meine Ehegattin, die also wirklich in einem anderen Haushalt im Augenblick wohnt, also wir haben die Möglichkeit, uns wirklich räumlich zu trennen, die wird im Prinzip wie eine Aussätzige in ihrer Firma behandelt. Also das heißt, es betrifft nicht nur die, die unmittelbar in Quarantäne sind, sondern es betrifft tatsächlich auch die Angehörigen. Also.
Ein wichtiges Stichwort, das wir auch in die Runde noch nehmen werden, Monika Vogelgesang. Ich möchte Sie als Ärztin nochmal ansprechen auf etwas, was wir ja jetzt mehrfach hier schon gehört haben, nämlich die negativen Testungen und dann am Ende stellt sich raus, es ist doch Corona. Können Sie da als Ärztin das erklären, also beziehungsweise nochmal bestätigen, dass das häufiger der Fall ist?
Da habe ich jetzt keine aktuellen Zahlen dazu, aber wenn die Dame gesagt hat, dass es so ist, dass 30% eben falsch negativ sind, dann ist es natürlich durchaus ernst zu nehmen. Und wobei, wenn dann noch der Folgetest negativ ist, ist natürlich schon wahrscheinlich schon eher ungewöhnlich, aber kann natürlich durchaus sein. Und ich denke, der Appell, dass man ernst nehmen sollte, wenn irgendetwas sich ganz ändert bei einem selbst, also das würde ich auch sehr unterstützen, dass man da hartnäckig bleibt und im Zweifelsfall sich so verhält, als ob man infiziert wäre, was den Schutz angeht, auch wenn die Tests negativ sind.
Und greifen wir nochmal das auf, was unser Hörer Ingo Hus ja auch gerade beschrieben hat, der sich jetzt seit einer Woche nach einer Schulfahrt in Quarantäne befindet und auch beschrieben hat, diese eine Woche, die führt schon auch zu Unsicherheiten und zu der Frage, hat man sich womöglich infiziert? Und auch wenn er hört, was unsere Teilnehmenden hier auch schon berichtet haben, dass er sogar ein bisschen Sorge bekommt, was würden Sie da raten? Oder ist das etwas, was vielleicht auch völlig normal ist und wo wir uns vielleicht auch einfach einfügen müssen?
Es ist sicher normal, dass man sich da Sorgen macht. Ich würde empfehlen, dass man sich die Zeit gut strukturiert, dass man auch notgedrungen auch mal das Positive sieht. Also man kann sich ausruhen, man kann vielleicht was lesen. Also ich würde schon gucken, dass man sich beschäftigt in dieser Auszeit, die man hat, und Kontakte über halt elektronische Medien, über Telefon dann wirklich pflegt. Also mal Freunde anruft, die vielleicht mal weiter weg wohnen, um einfach nicht so von der Welt abgeschnitten zu sein. Denn die Solidarität, was die Vorredner erwähnt haben, dieses Gefühl, von den anderen mitgetragen zu werden, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wenn die Ehegattin hier wie eine Aussätzige behandelt wird, das ist natürlich wirklich sehr bedauerlich, und da kann man wirklich auch nur an die Allgemeinbevölkerung appellieren, dass da jeder versuchen mal soll, sich da reinzuversetzen, wie so jemandem geht. Sie ist ja eine Kontaktperson von jemandem, der noch nicht mal positiv getestet ist. Und da müssen einfach das normale Abstand halten, Masken tragen im Kontakt, wie man das sowieso tun sollte. Das sollte doch genügen, und weiterhin einfach Herzlichkeit im Umgang. Mhm. Also was wir vorhin gehört haben, Singen am Zaun, ich habe das oft gehört schon, oder über den Balkon, ist wirklich eine wunderschöne Erfindung, die wirklich hilfreich sein kann.
Aber tatsächlich Berichte von Ausgrenzung, Abgrenzung, die hört man ja immer wieder, wenn wir auf unsere Gesellschaft schauen. Da ist sicherlich auch eine Portion Angst mit am Start als Psychiaterin. Wie würden Sie das erklären, dass dann solche Dinge passieren, wie eben auch von Herrn Hussi gerade beschrieben?
Natürlich. Also das eine, weil Angst führt zur Verleugnung. Da sehen wir, dass gesagt wird, das gibt es gar nicht. Das ist die eine Reaktion. Und die andere Reaktion ist, dass man sozusagen sich selbst abgrenzt und sagt, ja, ich habe es ja gar nicht, aber die anderen, das sind die, die das haben. Das sind natürlich zwei falsche Wege. Das Wichtige ist in der Situation, sich gut zu informieren. Informiertheit reduziert normalerweise Angst, sich zu schützen. Wir können uns ja relativ einfach schützen. Wir haben jetzt die Masken, wir haben genügend Desinfektionsmittel. Wir wissen, dass Lüften gut ist, frische Luft, Abstand halten. Wenn man das alles durchhält, dann haben wir doch viel, viel bessere Chancen, als wir im Frühjahr hatten, als die Leute ja ohne Schutz und ohne Vorwarnung da in diese Gefahrenzone reingekommen sind. Also einfach informieren, sich schützen, und dann im Rahmen dieser Möglichkeiten kann man ja durchaus und sollte man auch einfach Solidarität zeigen, weil wir alle sind gefährdet und es kann jeden von uns jederzeit trotzdem treffen, und da sollte man sich auch mal ein bisschen reinfühlen, wie so jemand gehen kann.
Ja, das ist der Appell an jeden Einzelnen von uns. Wir haben aber hier auch schon über den Umgang insgesamt in der Gesellschaft mit auch den Langzeitfolgen gesprochen. Was wäre da Ihr Appell? Was würden Sie sich wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass die Ärzte da auch sensibilisiert sind. Ich glaube, das sind sie auch größtenteils. Die Hausärzte, die Spezialisten, dass man nicht sagt, ach ja, es war ja ein milder Verlauf, das kann ja gar nicht so schlimm sein, sondern dass man diese den Alltag sehr, sehr beeinträchtigenden Symptome ernst nimmt und den Leuten Hilfestellung gibt, zum Beispiel, indem man sie in die Reha schickt oder indem man ihnen Informationen darüber gibt, wie sie ihren Alltag so gestalten könnten, dass es eben nicht so anstrengend ist, denn man kann davon ausgehen, es wird ja in kleinen Schritten mit der Zeit besser. Die Dame zum Beispiel, die als Lehrerin arbeitet, der würde ich empfehlen, vom Schreibtisch nicht direkt diesen 5-Tages-Job als Lehrerin vor der Klasse zu übernehmen, sondern da würde man natürlich empfehlen, dass es doch irgendwie stufenweise gehen soll. Mhm. Die sagt, 2 Tage schaffe ich, also würde ich ihr empfehlen und ihrem Arbeitgeber, dass man sie dabei unterstützt, eben nur 2 Tage das zu machen, und wenn das dann geht, 3 Tage und so weiter. Also wir sollten alle Verständnis haben und diese Betroffenen auch unterstützen, denn es wird mit der Zeit besser, aber wir sollten da ein unnötiges Leiden, sollten wir ihnen ersparen in dieser Phase.
Ja, und Sie haben an den Median-Kliniken eine spezifische psychosomatische psychische Post-Corona-Rehabilitation eingerichtet. Das habe ich hier schon mal erwähnt. Wenn Sie von milden Verläufen auch sprechen, dass man da auch hingucken muss und eben gucken muss nach Langfristfolgen. Was sind da Ihre Beobachtungen? Ist das tatsächlich überhaupt nicht davon abhängig, ob es ein milder oder schwerer Verlauf ist, wie man dann danach auch psychosomatisch damit umgehen muss?
Es ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich, was diese Symptome angeht. Also diese Dame, die beatmet wurde und dann über diese schlimmen Albträume berichtet hat. Das ist was Typisches für auch wirklich dann diese schweren Verläufe, in der man ja also zum Teil ja gar nicht so ganz erfassen konnte. Man war im künstlichen Koma, man wurde beatmet, man war vielleicht festgemacht. Es gibt Übergangsphasen, in denen man so ein bisschen vom Koma erwacht, noch nicht so richtig einordnen kann, was los ist. Man wird von Ort A nach Ort B gefahren, also weiß aber nicht, was ist. Sie sagte, ihre Leiche würde der Forschung zur Verfügung gestellt oder verkauft. Also solche abstrusen Gedanken, die man in Situationen hat, die man nicht richtig verstehen kann, weil der Körper noch zum Teil außer Gefecht gesetzt ist oder der Verstand durch diese Narkose, die man da bekommt zum Beispiel, das kommt dann später in den Albträumen. Das wäre typisch für die schwereren Verläufe, körperlich schwereren. Aber diese depressiven Zustände, Angst, sich wieder zu infizieren, großes Leiden unter der Einsamkeit und dem Ausgegrenztsein, das können natürlich auch körperlich milde Verläufe dann nachher zeigen.
Marc Brunner, Sie haben noch mit den Folgen der Erkrankung zu tun. Geben den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht Ähnliches erlebt haben, was mit auf den Weg noch?
Die Ähnliches erlebt haben. Also ich wollte ganz kurz vorher noch was zu dem Herrn aus Magdeburg sagen. Mir ging es ja ähnlich wie ihm und das, was die Frau Dr. Vogelsang dann sagte mit der Strukturierung im Alltag, auch in der Quarantäne, ist was ganz Wichtiges. Das habe ich machen müssen, nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder nach Hause entlassen wurde. Musste dort nämlich noch 2,5 Wochen in Quarantäne wegen weiter positiver Testergebnisse. Und wenn man sich da den Tag einigermaßen strukturiert gestaltet, auch mit Nutzung von Medien, und auch mal einen Film gucken, den man sonst, weil er zu actionreich ist, in der Familie nicht gucken darf oder nicht guckt, dass man sich sowas dann hinlegt, so wie es die Dame auch sagte, oder ein gutes Buch liest. Da kann man, glaube ich, relativ viel für sich selber tun. Was ich sonst den Hörern mit auf den Weg geben möchte, ist, eine Maske zu tragen, tut, glaube ich, keinem weh. Dass es, glaube ich, wichtig ist, in der heutigen Zeit wieder ein bisschen mehr Respekt und Achtsamkeit untereinander.
Mit diesem Schlusswort müssen wir auch rausgehen aus dieser Sendung. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag.